In der Predigtreihe der Passionszeit, wo es um David geht, lese ich heute einen Text aus 2. Samuel 5, die Verse 17 bis 25. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich seiner zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab zu der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich hinziehen gegen die Philister? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben. Da kam David nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück. David aber und seine Männer nahmen sie mit, um sie zu zerstören allerdings. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte wieder den Herrn, der sprach: Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst vom Baka-Walde her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baka-Bäume einhergeht, dann eile. Denn dann ist der Herr ausgezogen, vor dir herzuschlagen, das Heer der Philister. Und David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an bis hin nach Geser. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sehen hier David in großen Nöten. Und nicht nur hier, wo wieder einmal die Philister gegen Israel in den Krieg zogen. Ein schrecklicher Gegner gewesen, dieses Volk, denn sie hatten schon Metallverarbeitung, die Israeliten nicht. Also eiserne Waffen, eiserne Wagen, Streitwagen. Und das war deswegen ein schrecklicher Gegner. Der Vorgänger, König Saul, war in große Angst geraten. Er war schier vergangen vor Angst, als die Armee der Philister er sah. Und das war noch nicht lange her gewesen, als Israel dort geschlagen wurde und König Saul und seine Söhne umkamen. Und ich möchte erwähnen, das ist ja auch denen, die im Bibelkurs teilgenommen haben, deutlich geworden. Und ich habe es auch im Gottesdienst schon in der Predigtreihe einmal erwähnt, diese alttestamentlichen Geschichten, die sehr radikal sind, wo es um Krieg geht, um Kampf, um Töten, die haben im Neuen Testament natürlich, ist es nicht so, dass da ein ganz anderer Gott nun uns begegnen würde, sondern wir sagen im Glaubensbekenntnis, dass Christus kommen wird zu richten Lebende und Tote, und die Offenbarung ist auch nicht gerade ein zimperliches Buch. Aber der Gemeinde Jesu ist von Jesus gesagt, ihr sollt segnen, die euch fluchen, und sollt eure Feinde lieben. Und der Kampf, von dem wir auch im Hebräerbrief gehört haben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der ist geistlich. Der wird auf einer übertragenen Ebene geführt, in Gedanken. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Aber die alttestamentlichen Geschichten aus einer ganz anderen Zeit, die bilden das ab, die zeigen das ganz auf einer irdischen Ebene, Fleisch und Blut, was wir übertragen. Und zwar nach dem Wort Jesu, der gesagt hat: Ich sende euch aus, meine Jünger, wie Schafe, mitten unter Wölfe, segnet, bittet für die, die euch verfolgen. Und so ist das ganze Neue Testament ein Aufruf, einen geistlichen Kampf zu führen gegen Mächte und Gewalten, die nicht Fleisch und Blut sind, die wir nicht vor Augen sehen. Und da kann vieles in den Blick kommen, was Menschen zerstören kann, was feindlich ist. Da sind Ängste, die manchmal ganz real sind, manchmal unbegründet. Manchmal liegt man eine halbe Nacht wach und dann merkt man, einen Tag später war alles Unsinn, war alles Hirngespinst, aber es kann einen zermürben, nicht? Schwierige Situationen, die sich auf einmal ergeben, vielleicht auch körperliche Niedergeschlagenheit, psychische, all das kennen Christen, Auseinandersetzung, Streit, wie geht man damit um? Und wir haben jetzt hier in dieser Geschichte David in einer ausgesprochen bedrängten Situation. Ich weiß nicht, ob jemand unter euch gerade in einer ausgesprochen bedrängten Situation ist. Man sagt, jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich nicht aus noch ein weiß oder wo man sich fürchtet. Und David tut hier genau so, wie er es in dem Psalm, der ihm zugeschrieben wird, Psalm 25, ja auch ausgedrückt hat, nämlich meine Augen sehen stets auf den Herrn. Der wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Denn hier wird gesagt, dass die Philister sich zweimal lagern und breit machen, das Land füllen mit vielen Leuten. Ich bin zwar schon immer ganz gut, aber ganz auswendig kann ich es nicht, deswegen muss ich meine Predigt aufsammeln, die gerade hingefallen ist. Und wir sehen aber, dass David nicht nur hier an dieser Stelle, wo die Philister ihn bedrängen, in Not ist, sondern wir sehen es an ganz vielen Stellen. Und jedes Mal sehen wir auch, dass er den Herrn befragt und dass er sich in der Hinwendung zu Gott aufrichtet. Als sein Vorgänger König Saul noch lebte, da war David keinen Tag sicher. Der war zum König gesalbt, aber Saul hatte den Thron noch inne und wollte natürlich nicht gerne, dass David an seine Stelle tritt, und er verfolgte ihn. Und dann musste David immer wieder fliehen vor Saul und musste sich vor ihm verstecken. Wir lesen zum Beispiel in 1. Samuel 23, Verse 14 und 15. David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und blieb im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Kein angenehmer Aufenthaltsort für einen Mann, der schon Gottes Verheißung hat, einmal König sein zu sollen. Oder ein Kapitel später, 1. Samuel 24. David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Weg, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Spannende Geschichten, schön zu lesen. Und wir sehen dort immer wieder David in Gefahr. Und in all diesen Gefahren vertraute er Gott und wurde von Gott auch aus diesen Gefahren gerettet. Er hatte harte Jahre voller Unsicherheiten und Bedrängnis. Aber eine Situation, finde ich, war besonders brisant und deprimierend, denn da waren es Davids eigene Leute, die ihm an den Kragen wollten, weil sie in Sorge um ihre Angehörigen und um ihren Besitz waren, und da brauchten sie ein Ventil. Die waren nämlich weg gewesen, und als sie zurückkamen, sahen sie, dass ein anderes Volk bereits die Stadt erobert hatte und alles verschleppt hatte. Und da lesen wir 1. Samuel 30, als David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, da erhoben sie ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also man hat ja schon mal Bedrängnisse, dass es einem zum Heulen ist. Aber ich weiß nicht, hat schon mal das jemand erlebt, dass man so niedergeschlagen ist und verzweifelt, dass man weint und weint und dann sagt man, jetzt kann ich auch nicht mehr weinen. Das ist dann schon eine ziemliche Leere, die sich dann breit macht. Ne? Das ist wie so ein Todesschatten schon, der sich über einen legt. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Er war ja der Anführer, ne? Und das ist ja immer so, wenn es den Leuten ganz schlecht geht, dann braucht man irgendwie jemanden, den man ans Messer liefert, ein Bauernopfer oder so. Und das war jetzt David. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Und das ist nicht nur eine Situation, die gefährlich ist, sondern die ist auch besonders heikel, weil natürlich nichts schlimmer ist, als wenn die eigenen Leute auf einmal gegen einen sind. Das ist ja einerseits enttäuschend, waren ja immer zusammen unterwegs gewesen, und die waren auch alle freiwillig zu David gekommen, hatten sich ihm angeschlossen. Und jetzt auf einmal, da kippt die Stimmung so um und da sind sie alle gegen ihn. Obwohl sie das gewusst hatten, dass sie mit David ein unstetes Leben zu führen gezwungen waren. Und was tat David jetzt in dieser Situation, wenn die eigenen Leute aufmüpfig werden und es einem an den Kragen geht? Wir lesen, da steht einfach nur: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das sind ja noch nicht mal 10 Wörter, in dem Hebräischen noch weniger. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ob das so einfach war, wie es hier klingt? Ich glaube nicht. Aber es steht ja auch nicht da, dass es einfach war. Es steht nur, dass er es so getan hat. Und dass David nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft heraus lebte und seine Dinge tat. Das wussten auch seine Leute. Und als sie das sahen, dass er nicht aufgab, sondern dass er Gottes Angesicht jetzt sucht, da ließen sie von ihrem Vorhaben ab und warteten. Denn die Männer Davids wussten aus Erfahrung, dass es nicht ohne Folgen blieb, wenn David betete. Hatten sie schon oft genug erlebt, dass da auch Wunder geschahen. Also während sie als einen ersten Impuls beinahe alles noch schlimmer gemacht hätten, indem sie dann ihren Anführer gesteinigt hätten, betete David und bekam einen klaren Kopf, obwohl er ja auch selber voller Trauer war und auch Wut, klar. Er war ja selber betroffen. Und dann bekam er eine Vision für den weiteren Weg aus diesem Gebet. Und da folgten ihm seine Leute wieder und holten ihre Feinde ein und befreiten ihre Familien. Am Ende haben sie sogar noch Beute gemacht. Am Ende standen sie besser da als vorher. Ich möchte das mal hier so hineinschieben. Wann immer wir in schwierige Situationen und Nöte geraten, müssen wir entscheiden, wie wir handeln wollen. Du musst das entscheiden. Es ist ja keinem Menschen verheißen worden, dass der Lebensweg immer einfach geht. Das hat Jesus uns auch nicht versprochen. Das spricht auch nie gegen unseren Glauben, wenn Probleme da sind. Aber wir müssen entscheiden, wie wir handeln wollen. Wenn wir auf Gott schauen und uns in ihm stärken, wie David tat, dann stehen wir wahrscheinlich am Ende sogar besser da als vorher, weil es Gottes Art ist, nicht uns zu erziehen, um uns dann ärmer zu machen, sondern weil es Gottes Art ist, in allem, was er seinen Kindern auch zumutet, einen Segen zu schaffen, einen Mehrwert. Da dürfen wir durchaus mitrechnen. Und ich möchte sagen, wir sind ja sogar noch viel besser dran als David, denn David hat uns Gebete hinterlassen, eine ganze Menge Psalmen, die hatte er selber nicht. Die sind aus seinem Herzen geflossen und wir können sie lesen und uns zu eigen machen. Diese Psalmen geben uns tiefe Einblicke in die Nöte und auch in den Gemütszustand Davids. Wenn man so die Bibel liest, in der Kinderbibel, ich habe ja Comicbibel gelesen immer als 10-, 11-, 12-Jähriger, und so, und da ist das alles verdichtet, wird die Davidsgeschichte gezeigt und dann ist das so eine Heldengeschichte, ne? So ein ewiger Sonnyboy, dem immer alles gelingt. Und da wird die Tragweite und Tiefe der Problematik oft nicht so greifbar, ne? Weil es einfach darum geht, die Geschichte erst einmal zu vermitteln. Aber wenn wir dann in den Psalmen zum Beispiel lesen, dann können wir da einen Eindruck gewinnen. Zum Beispiel Psalm 18, Vers 4 bis 7. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. So werde ich von meinen Feinden errettet. Und jetzt kommt's. Es umfingen mich des Todes Bande. Die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und ich schrie zu meinem Gott. Oder Psalm 57, 2 bis 7. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, der meine Sache zum guten Ende führt. Ich liege mitten unter Löwen. Verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind Spieße und ihre Zungen scharfe Schwerter. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Kennt ihr das umgangssprachlich? Sie haben mir eine Grube gegraben. König David hat uns ein großartiges Vorbild im Glauben hinterlassen. Ich möchte sagen, fast mehr noch als Jesus. Jedenfalls was das Gebet angeht. Denn Jesus hat uns nicht solche tiefen, schönen Gebete hinterlassen, in denen sich wirklich die Not eines Menschen und die Angst der Seele so ausdrückt wie in den Psalmen Davids, wo wir uns mit unseren Alltagsnöten wirklich wiederfinden können. Und David hat ja sogar Jesus ein Vorbild des Betens gegeben, denn Jesus betete selbst die Psalmen Davids. Und in Jesus erfüllten sich auch viele Aussagen der Psalmen in ganz erstaunlicher Weise. Wir können zum Beispiel sehen, dass an manchen Stellen David hier Dinge formuliert, die über sich selbst hinausweisen. Zum Beispiel im Psalm 55, 13 bis 15, da steht Folgendes: Nicht mein Feind schmäht mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich, vor ihm könnte ich mich verbergen, sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, mitten in der Menge. Verrat. Und wie hat sich dieses Psalmwort erfüllt in dem Verrat des Judas an seinem Herrn? Der Apostel Petrus hat in Apostelgeschichte 2, 25 bis 31 eine ganz klare Spur gelegt, dass wir die Psalmen durchaus so lesen können, auch als prophetische Aussagen über Jesus, jedenfalls in Teilen. Denn er sagt in Apostelgeschichte 2, dass David prophetisch redete und dass einige Aussagen, die wir in dem Psalm finden, gar nicht so gut auf David passen, sondern viel besser auf Jesus, der ja auch der Gesalbte des Herrn ist. Ne? Da sagt Petrus Folgendes seinen Zuhörern: David spricht von ihm, also von Jesus, in Psalm 16. Zitat: Du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Zitat Ende. Und jetzt sagt Petrus Folgendes: Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er aber ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass sein Nachkomme, ein Nachkomme von ihm, auf seinem Thron sitzen sollte ewig, hat er es vorausgesehen und hat von der Auferstehung Christi gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Ganz klare Argumentation, nicht? Die Evangelien überliefern uns nicht sehr viele konkrete Gebetsinhalte von Jesus, aber sie zeigen, dass Jesus die Stille des Gebets aufsuchte, um sich in seinem Gott zu stärken. Da geht er nachts beiseite oder ganz früh am Morgen, bevor die anderen auf sind, um an einen stillen Ort zu gehen, um zu beten. Man kann dabei einerseits an die vielen ihm von seinen Gegnern aufgezwungenen Auseinandersetzungen denken, für die Jesus sich stärkte, aber auch daran, dass er als Mensch auch nicht immer wusste, was der nächste Schritt nun sein sollte. Wir können zum Beispiel in Johannes 7 lesen, dass er seiner Familie zuerst mal sagt: Nee, ich gehe nicht mit euch nach Jerusalem zum Fest, denn meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und kurze Zeit später, dann geht er doch hinterher und ist dann in Jerusalem auf dem Fest und hält da eine Wahnsinnspredigt. Also auch Jesus musste Rat suchen und ändert seine Meinung, wie Gott halt zu ihm spricht. Aber man kann auch daran denken natürlich, dass es große Strapazen waren, denen Jesus ausgesetzt war, wenn Tag für Tag große Volksmengen zu ihm kommen und ihn hören wollen und ihn berühren wollen und von ihm geheilt werden wollen und. Da kriegst du ja eine Macke, wenn da kein Moment Ruhe ist. Und deswegen hat Jesus diese Stille aufgesucht und stärkte sich in seinem Gott, wie David getan hat. Und so wie David hat auch Jesus Gottes Rettung erlebt, und zwar nicht nur aus Todesgefahr, sondern Jesus erlebte die Rettung Gottes aus dem Tod selbst. Wir haben jetzt David als ein Vorbild betrachtet, ganz und gar auf Gott zu hoffen, so wie der Leitvers des Psalms auch sagt: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Wir glauben, dass Jesus der Herr ist, der von Gott als Retter und Heiland gesandt wurde. Und wir glauben, dass dieser Jesus unseren Fuß sogar aus dem Netz des Todes letztlich ziehen wird. Deswegen folgen wir ihm nach. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückgehen und diese Brücke benutzen, hin zu David. Diesem David hatten sich eine große Schar von Leuten angeschlossen. Sie waren sicher, dass dieser ehemalige Hirtenjunge der Gesalbte Gottes ist und dass er Israel retten wird. Und deswegen schlossen sie sich ihm an. Wenn wir aber mal genau betrachten, was das für Leute waren, 1. Samuel 22 ist schon sehr interessant. Da steht: David ging von da hinweg und er rettete sich in die Höhle Adulam, also auch wieder Flucht, wieder in einer Höhle versteckt. Und als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hin und es sammelten sich bei ihm. Jetzt kommt's. Wer sammelte sich zu ihm? Wisst ihr das eigentlich? Kann man so leicht überlesen, das ist nur so ein Nebensatz. Es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und in Schulden waren und die verbitterten Herzens waren. Und David wurde ihr Oberster. Es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ja, liebe Gemeinde, das waren alles Leute, die keine Zukunft hatten. Chaoten auch, verschuldet. Und da setzten sie ihre Hoffnung auf David, den Gesalbten Gottes. Und ich frage jetzt mal in die Gemeinde hinein, gilt das nicht auch für uns in gewisser Hinsicht? Wir haben doch auch erkannt, in welcher Not wir sind. Ich hoffe es, du hast es erkannt. Viele Leute erkennen das gar nicht. Die fühlen sich immer stark und dann machen sie ihr Leben lang bis und am, im Grunde genommen wissen sie, dass sie am Ende sterben werden und dass sie gar nicht stark sind. Aber das kann man ja lange verdrängen. Aber manche Leute verdrängen das nicht. Die spüren das und merken: Mensch, ich bin eigentlich ein Habenichts. Was haben wir denn in diesem Leben? Manche Leute haben Geist und Verstand und Gesundheit und Kräfte und so weiter. Das wird ihnen am Ende nichts nützen. Das nützt ihnen 30, 40, 50 Jahre, wenn sie auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber am Ende, dieser Selbstbetrug reicht nicht bis in die letzte Stunde hinein. Am Ende werden sie es verlieren. Und dann ist die Frage: Lassen wir es an uns heran? Es werden auch hier Leute genannt, die verschuldet sind. Ich meine das jetzt nicht in finanzieller Hinsicht. Weiß nicht, interessiert mich auch nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht ist es jetzt auch günstiger, Schulden zu machen. Keiner weiß das, was die Wirtschaft bringen wird. Vielleicht haben wir alle bald Schulden, keine Ahnung. Ich meine es nicht finanziell. Wir stehen alle in der Schuld vor Gott. Wir haben von ihm das Leben bekommen. Wie viel Dank haben wir ihm gegeben? Wie viel Aufmerksamkeit hast du Gott gegeben? Wie viel Lob, wie viel Ehre hast du Gott gegeben? Wir stehen in seiner Schuld. Und wie viele Dinge sind vorgefallen, die gegen uns sprechen? Männer, die verschuldet waren. Und viele, die zu Jesus gehören, im Übrigen sind auch Menschen, die vom Leben enttäuscht worden sind. Es ist nicht selten, dass Leute, wenn sie ganz am Ende sind und sagen, es ist alles zusammengebrochen, da ist Enttäuschung von Menschen, Verbitterung. Da kommen sie vielleicht zum Glauben und sagen, es hat alles keinen Zweck. Die Bibel hat recht, Gott alleine ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Manche empfinden und erleben das ganz elementar und bitter in ihrem Leben, dass dieses Wort stimmt. Und da schließen sie sich Jesus an und sagen, es ist das Einzige noch, was Sinn ergibt. Dass Gott sich herabbeugt und Mensch wird, und dass dieser Menschensohn, Jesus Christus, der Gesalbte Gottes ist. Wir folgen ihm, weil wir glauben, dass er König sein wird. Im Moment sind andere König. Und alle sind verlogen. Und alle sind grausam. Nicht nur Putin, der ist auch grausam. Vielleicht spinnt der auch, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alle, die Macht haben in dieser Welt, überall Berge von Leichen hinweggehen, wenn es um ihre Interessen geht. Und da macht keiner eine Ausnahme. Keiner. Wo sind die ganzen Demokratiebewegungen gewesen? Es hat keine Sau interessiert, dass im Jemen Menschen verrecken seit vielen Jahren. in Syrien. Es geht immer nur um politische Interessen, um wirtschaftliche Interessen. Und solange die gewahrt sind, ist alles in Ordnung. Und wenn die nicht gewahrt sind, dann werden alle fies. Und manche machen das mit direktem Krieg und dann weiß jeder, dass es böse ist, und andere machen das indirekt. Und die ganze westliche freie Welt, die so sich jetzt brüstet, die aufrechten Demokraten und Menschenfreunde zu sein, hat seit Jahrzehnten hingenommen, dass auf unsere Kosten, aufgrund unserer Politik und Wirtschaftspolitik, überall in der Welt Menschen sterben. Es ist eine so unglaubliche Verlogenheit, dass ich sagen muss, ich bin nicht für diesen Krieg, ich spreche hier nicht für Putin. Aber wenn ich diese Empörung sehe und was jetzt hier aufgezogen wird, dann könnte ich kotzen. Und es gibt Menschen, die empfinden das ganz elementar und nah, dass das die Wahrheit dieser Welt ist. Da sind sie verbittert und enttäuscht. Aber wenn sie zu Jesus finden, sagen, das ist der Gott, der mit uns ist. Und der wird König sein. Und dann werden die Könige dieser Erde abtreten und die Mächtigen. Und werden alle gerichtet werden. Wir werden alle gerichtet werden von Gott. Der wird Gerechtigkeit schaffen. Und er hat unsere Schulden bezahlt, Jesus. Wir sind ja nicht frei. Wenn ich das jetzt so gesagt habe, dann meine ich ja nicht, ich zeige nicht mit dem Finger auf die da oben, sondern wir sind ja alle selber auch schuldig. Wir leben alle bequem, wir blenden das alle aus, dass überall Menschen verhungern und wir sichern unseren Reichtum ab. Wir sind alle nicht besser. Und diese Männer, die sich David angeschlossen haben, als das noch nicht klar war, dass er wirklich König wird, sondern als er ein Flüchtling war und sich von hier nach dahin verstecken und verkriechen musste, da haben sie sich ihm angeschlossen. Die waren hinterher seine Leibgarde, kann man sagen. Die Zeit des Versteckens, der Entbehrungen ging vorbei. Und dann hatten sie einen herausragenden Platz im Königreich von David. Und deswegen frage ich jetzt ganz zuletzt, was ist mit dir? Der Wochenspruch sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Willst du Jesus nachfolgen, auch wenn es in dieser Zeit Nachteile bringt? Viele Menschen, die heute zu Jesus gehören, die sind auf der Flucht, sie verstecken sich hier und da, sie sind immer nur die Unbequemen, die Störenfriede. Willst du zu Jesus gehören, auch wenn es Nachteile bringt heute? Komm zu Jesus mit deiner Bitterkeit, mit deiner Enttäuschung, mit der Schuld und der Not in deinem Leben und schließe dich ihm an konsequent. Und dann schau nicht zurück. Sondern schau nach vorne, allen Widerständen zum Trotz, sei im Gefolge dieses Königs, denn er wird kommen und wird sein Reich aufrichten und er wird die Welt richten. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
reich tröstest du, die gänzlich sind verlassen. Die Gnadentür steht nimmer zu, Vernunft kann das nicht fassen. Sie spricht, es ist nun alles verloren, da doch das Kreuz hat neu geboren, die deiner Hilfe warten.
Entzündet in rechter Liebe.